Advokaten des Bösen.
Herzlich willkommen mal wieder zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Gemeinsam sitze ich heute wieder an Mikrofon und Akten mit Burkhard Benneken. Hallo an dich.
Hallo Simone.
Die heutige Akte wird eine etwas andere. Es gibt etwas zu feiern und auch gleichzeitig etwas zu betrauern. Da sehen wir heute mal wieder, wie nah Freud und Leid beieinander liegen können, gerade in der Rechtswelt. Fangen wir erstmal mit dem Positiven an, mit dem Grund zu feiern. Ende Mai feierst du nämlich, Burkhard, 20 Jahre als Strafverteidiger und zwar am 28. Glückwunsch erstmal an dich. Was würdest du sagen, was haben 20 Jahre Strafverteidigung mit dir so gemacht?
Also einiges. Es ist ja so, dass ich natürlich schon als Kind und auch in meiner Jugend durch meinen Vater, der ja bis heute auch Strafverteidiger ist, schon einiges mitbekommen habe. Trotzdem ist es natürlich nochmal was anderes, wenn du dann selbst die Tätigkeit auch ausübst, jeden Tag im Gefängnis, im Gerichtssaal, in der Kanzlei bist. Und ich würde sagen, was hat es mit mir gemacht? Man hat natürlich eine gewisse Souveränität, glaube ich, gewonnen durch all die Verteidigungen. Man hat an Menschenkenntnis unheimlich dazugelernt. Vor 20 Jahren habe ich die ein oder andere Geschichte, die ein Mandant mir auftischen wollte, noch vielleicht glauben wollen und vielleicht auch tatsächlich zunächst geglaubt. Heute ist man da strikter. Und lässt sich gewisse Sachen auch nicht mehr sagen. Man greift eher durch, ohne dass man jetzt übertreiben würde. Das meine ich auch nicht. Natürlich muss der Mandant auch immer die Möglichkeit haben, seine Fassung zunächst zu schildern. Aber es haben sich so gewisse Sachen herausgebildet durch die Erfahrung, die man hat. Und von der Art der Verteidigung würde ich sagen, ist es heute so, wenn eine Sache mal nicht so läuft, wie man sich das vorher vorgestellt hat, was natürlich immer passieren kann, bei der besten Vorbereitung kann eine Verteidigung am Ende ein Ergebnis haben, was man sich nicht gewünscht hat, dann kann ich da heute auch anders mit umgehen als vor 20 Jahren oder auch vor 15 Jahren. Da habe ich es teilweise persönlich genommen, habe dann auch drunter gelitten, in Anführungszeichen, war sauer, war erbost, habe über Richter geschimpft, wenn sie meines Erachtens zu Unrecht meinen Mandanten verurteilt hatten.
Wie der Fußballspieler auf den Schiri schimpft auf dem Spielfeld.
So kann man sich das vorstellen. Ja, das habe ich dann teilweise auch im Gerichtssaal gemacht. Natürlich ist es heute so, dass man bei Entscheidungen, die man für ungerecht empfindet, man natürlich auch nach wie vor eine gewisse Emotionalität hat, auch die man auch teilweise zum Ausdruck bringt. Aber es hat sich schon verändert. Man ist da in Anführungszeichen abgeklärter geworden und ich persönlich kann da besser mit umgehen, was ein Gewinn für mich ist, weil am Ende ist man ja selbst derjenige, der dann im Prinzip darunter leidet, wenn du sagst, Mensch, warum ist das schief gelaufen und damit hadert. Heute sage ich mir, wir haben alles gegeben, wenn es denn so war. Wir haben eine, wie ich finde, optimale Strategie entwickelt und wenn ein Gericht dann trotzdem verurteilt, dann soll es so sein und dann versucht man es gegebenenfalls in der nächsten Instanz. Also man wird souveräner, möchte ich es nennen.
Kannst du dich denn noch erinnern, wie du damals das erste Mal im Gerichtssaal gestanden hast als fertiger Strafverteidiger, sag ich mal? Und kannst du uns vielleicht grob erzählen, was das für ein Fall damals war?
Also tatsächlich habe ich überlegt, was mein allererster Fall als Strafverteidiger war. Und das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhören. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Das mag daran liegen, dass ich auch schon als Rechtsreferendar, also als noch nicht fertiger Jurist, schon verteidigt habe. Ich habe hier in der Kanzlei meines Vaters damals nebenbei schon gearbeitet und ab einem gewissen Ausbildungsgrad darfst du in Anführungszeichen kleineren Strafsachen auch schon bei Gericht auftreten, obwohl du noch kein Volljurist bist. Und das habe ich gemacht, erinnere ich mich auch noch an den einen oder anderen Fall. Einer der ersten Fälle, ich glaube es war allerdings nicht der allererste, war ein Mandant, der Stress hatte mit seinem Nachbarn in einer Nachbarstadt von Mahl. Und da ging es dann darum, dass unser Mandant den Nachbarn mit einem Regenschirm geschlagen haben soll. Angeklagt war damals eine gefährliche Körperverletzung. Der Regenschirm sollte ein gefährliches Werkzeug sein. Und der Mandant wollte eigentlich zu meinem Vater. Der hatte allerdings keine Zeit, war ausgebucht. Ich habe den Fall dann übernommen. Das war schon von Anfang an ein bisschen schwierig. So nach dem Motto, können Sie das denn überhaupt schon? Ich war ja auch noch natürlich sehr viel jünger als mein Vater und habe aber versucht, dem Mandanten ein gutes Gefühl zu geben. Tatsächlich lief die Verteidigung aus meiner Sicht sehr gut. Das Verfahren wurde eingestellt gegen eine Zahlung von, ich glaube, 300 Euro. Mhm. Und einige Tage später, Simone, schlug dieser Mandant hier wutentbrannt mit einem Regenschirm in der Hand tatsächlich in der Kanzlei auf und schrie mich in meinem Zimmer an, ja, wie ich denn ein solches Ergebnis mitmachen könnte. 300 Euro, das wäre viel zu viel.
Ach so.
Und wenn mein Vater gekommen wäre, dann wäre dabei ein Freispruch rausgekommen. Und im Nachhinein würde er bereuen, dass er mich beauftragt hat. Das war so eines meiner ersten Erlebnisse, wo Krass. Ich damals gedacht habe, Wahnsinn, du hast... Also, ohne dass ich mich da selbst loben will, du hast ein tolles Ergebnis erzielt. Der Mandant kommt unschuldig raus, hatte wahrscheinlich tatsächlich mehr gemacht, als er dazugegeben hatte. Und dann wirst du hinterher noch beschimpft. Das war so für mich schon ein sehr prägendes Erlebnis.
Mit der mutmaßlichen Tatwaffe bedroht dann auch noch.
Genau so.
In unserer Akte 33, Traumberuf Strafverteidiger. Da hast du uns ja damals auch schon ganz viel darüber erzählt, wieso du Strafverteidiger geworden bist, wie der Beruf dich schon eben von der Kindheit an geprägt hat, weil dein Vater auch Strafverteidiger ist und die Kanzlei, in der wir heute sitzen, aufgebaut hat. Du hast uns da ja auch ganz viel Wissenswertes über den Beruf erzählt und über die Faszination berichtet. Also wenn euch das nochmal genauer interessiert oder ihr die Folge noch nicht kennt, dann hört da gerne mal rein. Und wie es der Zufall will, fällt der Grund, den es heute zu betrauern gibt, auch in deine Anfangszeit als Strafverteidiger und hat dich auch in deiner Kindheit schon ganz stark beeinflusst und begleitet. Es geht um Werner Weinhold. Werner Weinhold ist nämlich verstorben und viele von euch, die unseren Podcast über all die Akten schon aufmerksam verfolgen, wird dieser Name ganz sicher was sagen. In Akte 23 haben wir euch seine Geschichte erzählt, die ja auch ganz eng mit dir verknüpft ist, Burkhard. Denn wie wir uns erinnern, kanntest du Werner schon seit deiner Kindheit.
Tatsächlich. 1975, in meinem Geburtsjahr, ist Werner Weinhold, der ja ursprünglich NVA-Soldat war, also DDR-Soldat, über die Grenze geflüchtet in den Westen und hat dabei zwei andere Grenzsoldaten erschossen. Mhm. Und dann gab es halt eben einen großen Prozess im Jahre 1976, in dem Werner Weinhold freigesprochen worden war. Mein Vater hat ihn damals verteidigt. Und Werner Weinhold war dann natürlich entsprechend auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft hatte allerdings Revision eingelegt und 1978 kam es zum zweiten Prozess, wo dann die Notwehrversion, die Werner Weinhold erzählt hatte, ja, ihm, ich will nicht sagen, nicht mehr geglaubt wurde, aber man hat verkürzt gesagt, als Soldat hat man nur ein eingeschränktes Notwehrrecht und man darf nicht einfach so in Anführungszeichen in die Nacht schießen. Und da hat man ihn dann zu 5,5 Jahren verurteilt wegen der Tötung dieser beiden Soldaten. Ich war damals natürlich noch sehr jung, habe allerdings schon mitbekommen, dass Werner Weinhold des Öfteren auch zu uns nach Hause kam. Mein Vater wollte sich mit ihm nicht so gerne in der Kanzlei treffen, weil man schon die Befürchtung hatte, Werner Weinhold könnte der absolute Staatsfeind der DDR sein, könnte möglicherweise beobachtet werden. Und da wollte man dann ja ständig neue Plätze haben, wo man in Ruhe und unbeobachtet über die Strategie sprechen kann. Und tja, tatsächlich war es so, dass er mich dann natürlich auch kennenlernte. Ich spielte damals noch im Sandkasten und der rief dann immer zu mir, Burgi, komm doch mal rüber. Und mir ist das deshalb so in Erinnerung, weil mich noch nie ein anderer Mensch Burgi genannt hat. Ich schreibe mich auch mit K im Vornamen, Burkhard. Viele nannten mich damals Burki, aber Werner Weinhold war der Einzige, der mich Burgi rief. Und das hat mich damals schon irgendwie beeindruckt. Vor allen Dingen natürlich aber auch seine Geschichte, die ich dann auch in der Folgezeit natürlich, als ich größer wurde, mal ausführlich mir angeschaut habe und beim Vater diskutiert habe. Für mich stellten sich dann auch tatsächlich so Fragen, wie ist das, wenn man in einem Staat wie der DDR eingesperrt ist? Wie fühlt sich das an? Und zum ersten Mal kam auch bei mir sowas auf wie die Frage, wie hoch ist eigentlich das Rechtsgut Freiheit zu bewerten? Das sind ja Gedanken, die man sich nicht unbedingt als Kind macht, die aber bei mir aufkamen durch diesen Fall, durch Gespräche mit meinem Vater. Ja, und als ich dann 2004 war ich ja dann fertiger Strafverteidiger, habe selbst verteidigt und ja, Anfang 2005, es war ein Samstag, auch da ist ja unsere Kanzlei geöffnet, kam dann hier ein Anruf rein und die Assistentin, die am Telefon saß, stellte durch und sagte, ein Herr Weinhold möchte Sie sprechen. Und da war ich natürlich gleich, muss ich sagen, sehr aufgeregt, weil ich gleich natürlich die Verbindung hergestellt habe und stellte sich dann tatsächlich heraus, dass Werner Weinhold ein neuer Vorwurf gemacht wurde. Wieder ging es darum, dass er geschossen haben soll mit einer Waffe, die er sich wohl mal zu Sicherheitszwecken zugelegt hatte, wie er mir später erzählte, weil er halt eben immer befürchtete, im Fokus der DDR zu sein, möglicherweise umgebracht umgebracht zu werden. Und diese Waffe hatte er noch zu Hause, die hatte er nie entsorgt und war dann in dieser Nacht vor diesem Samstag in seiner damaligen Stammkneipe und hatte mit der Waffe auf einen anderen Gast geschossen und den in der Schulter getroffen und schwer verletzt. Und ja, das waren wirklich besondere Momente für mich. Ich jetzt ja ein gutes halbes Jahr Strafverteidiger und fuhr dann von der Kanzlei die knapp ja, 1,5 Kilometer zum Amtsgericht mit dem Auto und das war so wie so ein Film, der da ablief. Mir kamen tatsächlich die Erinnerungen aus der Kindheit hoch und ich war natürlich wirklich aufgeregt, was Werner mir dann erzählen würde und dann ging unten im Amtsgericht im Keller die Haftzelle auf und das Erste, was er zu mir sagte, war auch wieder Burgi und dann, ich habe richtig Scheiße gebaut. Also er war gleich völlig einsichtig, war in dem Verfahren dann auch geständig und hat dann am Ende vom Landgericht Essen, mein Vater hat dann den Termin hinterher im Gerichtssaal gemacht, 2,5 Jahre wegen gefährlicher Körperverletzung bekommen. Mhm.
Ja, Werner Weinhold ist am 11. März in Mahl, wo er ja die letzten Jahre gelebt hat, verstorben. Wie hast du auf diese Nachricht reagiert und wie hast du ihn die letzten Jahre so erlebt?
Ja, er war ja bei uns hier noch im Podcast-Studio,
genau.
Hast du eben erwähnt.
Ich habe ihn ja auch kennengelernt.
23, genau. Da war er schon ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Mhm. Es war so, dass er das noch gerne gemacht hat hier bei uns im Studio, auch noch machen konnte, wie ich fand. Trotzdem habe ich ihm gemerkt, er war nicht mehr der Werner Weinhold, den ich von davor kannte, als ich zum Beispiel mein Buch Schreiend Ungerecht war es damals veröffentlicht habe. Das war 2018, 2019. Da war er mit mir bei einer Aufführung in der Zeche in Oerkenschwick, war mit mir auf der Bühne und hat dann wirklich sehr ausführlich und mit großem Temperament noch die ganze Fluchtgeschichte erzählt. Da war er noch fitter. Also es hat man schon gemerkt, dass er etwas abgebaut hatte. Bis zuletzt, muss man auch sagen, hatte er immer einen guten Draht zu unserer Kanzlei. Natürlich insbesondere meinem Vater hatte er viel zu verdanken aus seiner Sicht. Und ja, man sagt ja auch, als Strafverteidiger soll man immer eine gesunde Distanz zum Mandanten halten.
Klar.
Das haben mein Vater und ich auch immer beherzigt. Trotzdem muss ich sagen, war er für mich mehr als nur ein Mandant. Es war jetzt, ich will nicht sagen ein freundschaftliches Verhältnis, aber es war ein sehr sympathisches Verhältnis, was wir hatten. Er kam auch teilweise so in die Kanzlei in den letzten Jahren, trank einfach mal hier einen Kaffee, hat mal ein bisschen erzählt und ich fand das auch immer toll. Und auch, dass er hier bei uns mitgemacht hat, ist keine Selbstverständlichkeit. Er hatte zum Beispiel auch eine Anfrage von einer ZDF-Talkshow von Markus Lanz und hat er gesagt, Burkhard, was soll ich da, warum soll ich da hingehen? Also er war keiner, der die Öffentlichkeit gesucht hat mit seiner Geschichte und war halt eben, so war mein Eindruck, aus Dankbarkeit, insbesondere meinem Vater, aber wohl auch mir gegenüber, dann hier bei uns im Podcast-Studio und auch bei der Aufführung. Und das fand ich natürlich toll, dass man so einen authentischen Einblick in eine solche Geschichte bekommen hat. Und tatsächlich, muss ich sagen, habe ich vor einigen Tagen einen Anruf bekommen von einer TV-Produktion, die für einen großen Streaming-Dienst die Geschichte Weinhold verfilmen wollten und natürlich darauf gesetzt hatten, dass Werner Weinhold möglicherweise dort auch mitmacht als O-Tongeber. Und da musste ich natürlich auch leider der Produktion die traurige Nachricht übermitteln, dass Werner Weinhold im März verstorben ist.
Ja, weil man muss sagen, Werner hat relativ unterm Radar hier in Mahl gelebt. Ne? Also du hast es ja auch gerade gesagt, er hat nicht die Öffentlichkeit gesucht und das, obwohl er ja Teil der deutschen Geschichte auch ist.
Also das muss man wirklich sagen. Also diese Anfrage bezüglich der Verfilmung kam natürlich nicht umsonst. Das ist wirklich ein ja wesentlicher Teil der deutschen Rechtsgeschichte. Es gab natürlich auch noch andere Personen, die aus der DDR geflüchtet sind. Auch da gibt es ja die ein oder andere Verfilmung. Nur man muss sagen, dieser Fall hat damals unglaublich für Aufsehen gesorgt, weil natürlich es herrschte noch kalter Krieg. Es gab diese Spannungen, es gab die innerdeutsche Grenze mit der Mauer. Und das war natürlich schon was ganz Besonderes. Und tatsächlich war es ja auch so, was Werner immer befürchtet hatte, dass die DDR ihn tatsächlich umbringen lassen wollte durch Agenten der Staatssicherheit, die ihm aufgelauert haben. Zum einen hier in Mahl, da wollte man ihn in eine Gleisanlage fallen lassen von einer Brücke, also in die Stromleitung über einer Zugstrecke. Das sollte dann aussehen wie ein Suizid. Und zum anderen hatte man tatsächlich ihn auch in Österreich, hatte man ihm aufgelauert, wo er im Skiurlaub war. Und man fuhr ihm hinterher, also das hat man hinterher aus den Stasi-Akten dann erfahren, dass es so war, und wollte ihn dort im Auto erschießen. Und nur weil sein Sohn auch mit im Auto war, hat dann der zuständige Stasi-Agent davon Abstand genommen, die Tat auszuführen.
Krass, ne?
Ja, also es war wirklich so, dass er nicht ohne Grund, wenn ich das mal so nennen darf, sich diese Waffe zugelegt hatte. Es gab tatsächlich da entsprechende Besorgnis und auch das darf man mal sagen, auch das hat mich sicherlich sehr geprägt. Es war nicht nur so, dass Werner Weinhold im Fokus der DDR stand, sondern auch mein Vater. Und das nur deshalb, weil er sein Verteidiger war. Auch das haben wir später aus den Stasi-Akten erfahren. Und tatsächlich hatte meine Mutter schon, da war ich in der Grundschule gerade, festgestellt, dass Autos an auffälligen Stellen standen, Personen mich scheinbar beobachteten. Und es hieß dann, dass möglicherweise auch eine Entführung meiner Person als Kind geplant gewesen sein könnte, um dem Verteidiger Weinholds Schaden zuzufügen. Jedenfalls stand diese Befürchtung im Raum und ich werde nie vergessen, wie ich damals mit meinen Eltern noch zusammen im Polizeipräsidium war und ich dann auch instruiert wurde, die Eltern auch instruiert wurden, wie man sich verhalten soll. Meine Grundschullehrerin wurde involviert, dass wenn fremde Personen an der Schule erscheinen, sie mich auf keinen Fall herausgeben darf. Das war schon sehr, sehr prägend und auch, muss ich sagen, wirklich in gewisser Weise angsteinflößend. Und da habe ich schon früh gemerkt, wie weit die Auswirkungen von Strafverteidigungen gehen können. Dass sogar Familienmitglieder möglicherweise in Gefahr geraten, obwohl ein Anwalt nur seinen Job macht, seine rechtsstaatlich wichtige Aufgabe erledigt. Aber so war es damals.
Und deswegen wollten wir heute zum Tod Werner Weinholds nochmal über ihn sprechen und euch auch nochmal diese Akte 23 wirklich ans Herz legen, weil die total spannend war. Also ich fand es auch total spannend, mich mit Werner da zu unterhalten und dass er uns seine Geschichte erzählt hat. Und du, Burkhard, hast dann ja auch für die Lokalzeitung in Mahl, die Mahler Zeitung, einen Nachruf zu Werner Weinhold verfassen dürfen. Wie kam es dazu?
Ja, es war so, dass ich verspürte, dass es mir ein Anliegen ist. Eine gewisse Dankbarkeit auch dafür, das darf ich auch so sagen, ohne dass das übertrieben wäre, was ich durch Werner Weinhold in all den Jahren erfahren durfte. Auch wenn es nicht immer positiv war, wie mit dieser Bedrohung als Kind, die ich gerade geschildert habe. Es war aber auf jeden Fall für mich sehr prägend. Und dann hörte ich von seiner Ehefrau über den Tod und habe dann gedacht, also das ist jetzt wirklich mal ein Anlass. Ich habe ja schon viel geschrieben, einige Bücher veröffentlicht, jetzt auch mal etwas anderes zu machen, literarisch in Anführungszeichen, was ich bisher noch nie gemacht hatte, nämlich einen Nachruf zu schreiben. Und das habe ich auch getan, der ist auch erschienen in der Mahler Zeitung, der liegt mir gerade vor. Und ich kann ja mal so ein bisschen daraus vorlesen, wie es losgeht. Und es war wie gesagt halt eben, um das Ganze nochmal zu würdigen, was Werner Weinhold auch so erlebt hat. Und der Nachruf, der lautet dann wie folgt. Es waren bitterkalte minus 20 Grad in dieser Dezembernacht. Werner Weinhold hatte sich bereits einige Tage versteckt. In dieser Nacht wollte er endgültig in die Freiheit flüchten. Vor ihm die innerdeutsche Grenze in der Nähe von Hildburghausen in Thüringen. Was Werner Weinhold dann erlebte, bevor er tatsächlich die Grenze überwand und in den Westen floh, davon gibt es bis heute zwei Versionen. Einmal die des damaligen DDR-Regimes, wonach Weinhold eiskalt zwei Grenzsoldaten erschossen hat, ohne dass es dafür den geringsten Grund gegeben hätte. Und die Version Werner Weinholds, wonach das Feuer auf ihn eröffnet worden war und er aus seiner Sicht aus Notwehr in die Nacht schoss und dabei zwei Grenzsoldaten tötete. Hätte ich nicht geschossen, hätten die mich kalt gemacht. Dies waren Weinholds Worte und seine Kurzversion der Tragödie am innerdeutschen Grenzübergang. Weinhold kann man mit Fug und Recht als Staatsfeind Nummer 1 der DDR in dieser Zeit bezeichnen. Es gab immerhin zweimal den Versuch, ihn zu eliminieren. Deshalb legte er sich, wie er mir später sagte, zu seinem eigenen Schutz eine Waffe zu, die er zu Hause aufbewahrte. In der Nacht vom 7. auf den 8. Januar 2005 war der DDR-Flüchtling mal wieder in seiner Stammkneipe der Bierkiste auf der Latzer Straße in Mahl, einer Lokalität, die mittlerweile abgerissen ist. Er hatte eine verbale Auseinandersetzung mit einem anderen Kneipengast. Nach dem Konsum zahlreicher alkoholischer Getränke kam Weinhold auf die Idee, seine Waffe zu benutzen. Er schoss in der Gaststätte dem Widersacher damit in die Schulter. Als er am Samstag, dem 8. Januar 2005, dem Haftrichter beim Amtsgericht in Mahl vorgeführt werden sollte, rief er mich in der Kanzlei an, weil mein Vater im Urlaub war. Ich war ein knappes Jahr lang Strafverteidiger und ebenfalls in der Kanzlei meines Vaters tätig. Natürlich war ich wahnsinnig nervös. Der mir seit Kindheitstagen bekannte Weinhold wollte von mir verteidigt werden. Als ich ihn in der Haftzelle unten im Amtsgericht in Mahl aufsuchte, begrüßte er mich mit den Worten: Burgi, dieses Mal habe ich richtig Scheiße gebaut. Weinhold gab alles zu und wurde später vom Landgericht Essen wegen gefährlicher Körperverletzung zu 2,5 Jahren Haft verurteilt. Alles in allem kann ich nicht meckern. Die Strafjustiz ist mit mir eher milde umgegangen. Dies waren Weinholds Worte mir gegenüber, als ich ihn im Jahre 2018 für mein damaliges Buch Schreiend Ungerecht interviewte. Als ich ihn für die gemeinsam mit meinem Kanzleipartner Hans Reinhardt betriebene Podcast-Reihe Advokaten des Bösen anfragte, sagte Weinhold sofort zu und stand Rede und Antwort. Im Rahmen der Aufzeichnung fragte ich ihn, ob er bei seiner damaligen Notwehrversion bleiben würde oder nicht. Es war wirklich so, antwortete er mir. Ich glaubte ihm, zumal er bei dem Waffengebrauch in der Gaststätte Bierkiste gleich reinen Tisch und ein Geständnis gemacht hatte. Zudem gab es für Weinhold überhaupt kein Motiv, Jahrzehnte nach der Tat und seiner Verurteilung die Unwahrheit zu sagen, schon gar nicht meinem Vater und auch mir gegenüber. Bei Strafverteidigern gibt es ein Credo, freunde dich nicht mit Mandanten an, behalte immer eine gesunde Distanz. Mein Vater und ich haben diese Vorgabe immer hochgehalten, auch bei Werner Weinhold. Dennoch ist er für mich mehr als nur ein Mandant gewesen. Ich habe als Kind seine Geschichte mit großem Erstaunen verfolgt und habe mich durch ihn zum ersten Mal mit der Frage beschäftigt, wie es ist, in einem Staat wie der DDR eingesperrt zu sein. Mir ist durch den Fall Weinhold klar geworden, wie hoch das Rechtsgut Freiheit einzuordnen ist. So viel zum Nachruf, der auch im Internet zu finden ist.
Genau, den Nachruf haben wir ja auch schon mal auf dem Advokaten des Bösen Instagram-Account in der Story gepostet. Das werden wir die Tage auf jeden Fall auch nochmal machen, damit ihr da mal reinlesen könnt. Und wir können euch den Online-Artikel dazu auch nochmal verlinken. Schaut da gerne mal rein. Ich persönlich muss wirklich sagen, dass so wie ich Werner Weinhold kennengelernt habe, der hat die Erlebnisse seiner Flucht nach da an der DDR-Grenze sein Leben lang mitgetragen. Also auf mich wirkte Werner wie ein ganz nachdenklicher, aber auch ja, leicht melancholischer Mann. Er hatte einen Traum und wollte den um jeden Preis verfolgen und musste dann einen viel höheren zahlen, als er sich vielleicht jemals hätte ausmalen können. Ne? Was hat die Begegnung mit Werner, aber auch der Prozess im Jahr 2005 mit dir persönlich noch so gemacht, Burkhard? Meinst du, es hat noch viel mehr in dir verändert? Also du hast ja gesagt, den Begriff der Freiheit hast du nochmal ganz anders verstanden.
Genau, also den Begriff der Freiheit, das ist sicherlich das, was ich auf jeden Fall Werner Weinhold zuschreibe. Und es ist so, wenn du jetzt junger Anwalt bist, du hast ja doch am Anfang jedenfalls, was bei mir so gewisse Hemmungen, gewisse Sachen zu machen, die dann auch besonders in der Öffentlichkeit stehen. Natürlich hatte mein Vater schon immer medial sehr beachtete Sachen, aber wenn du neu in dieses Geschäft reinkommst, anfangs, ich will nicht sagen, ist mir das schwer gefallen, aber natürlich denkst du dreimal darüber nach, wenn die Medien jetzt berichten, du kannst ja auch schnell mal durch den Reißwolf gedreht werden, wenn etwas nicht so funktioniert. All das kann passieren und das hatte ich beim Fall Weinhold, obwohl ich vorher auch schon medial beachtete Prozesse im Jahre 2004 hatte, zum ersten Mal so richtig festgestellt, ja, dass du dir gedacht hast, Mensch, wenn der jetzt einen übergebraten bekommt, hinterher heißt es vielleicht noch, wenn der Vater gekommen wäre, wie der eine Mandant auch, dann wäre es ganz anders ausgegangen. Und all das waren Überlegungen, die ich hatte und insofern darf ich sagen, hat der Fall Weinhold auch da nochmal in mir einiges gemacht, hat mich bestärkt in meinem Vorgehen, hat mir Sicherheit gegeben, das muss ich ganz klar sagen und er hat mich natürlich auch gelehrt, ganz klar immer eine gewisse gesunde Distanz zum Mandanten zu bewahren. Das finde ich auch, ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich fand ihn immer sehr sympathisch, wir haben auch sehr offen gesprochen, er hat mir auch private Dinge erzählt. Und bei allem, ja, bei aller Kollegialität habe ich immer darauf geachtet, dass es halt eben nicht too much wird.
Mhm. Wir haben es ja gehört, der Prozess im Jahr 2005 mit Werner Weinhold war einer deiner ersten größeren. Ab da folgten ja viele weitere, von denen wir einige hier im Podcast schon zu Akten verarbeitet haben. Gibt es da noch irgendein Highlight, also Stichwort 20 Jahre Strafverteidiger, das dir besonders hängen geblieben ist?
Also wir haben ja schon einige sehr spektakuläre Prozesse hier behandelt, zum Beispiel den Raubüberfall auf Dieter Bohlen. Mhm. Der Prozess fand ja 2007 statt, auch da war ich ja gerade mal rund 3 Jahre im Geschäft, also noch nicht längst nicht so erfahren wie heute. Das ist einer der Prozesse, wo ich sagen muss, die haben mich ganz sicherlich geprägt, gar keine Frage. Es gab aber auch ganz viele Prozesse, die überhaupt gar nicht in der Öffentlichkeit standen, die, wo teilweise noch nicht mal ein örtlicher Gerichtsreporter hinten drin saß, die auch viel mit mir gemacht haben. Und da hast du so viele Erlebnisse, natürlich schwierig ist, das runterzubrechen. Klar. Was sicherlich auch noch sehr beeindruckend war für mich, war der Fall Mehmet. Das ist ja ein Crime Kid, auch das hatten wir schon mal erwähnt, das bekannteste deutsche Crime Kid wohl aller Zeiten. der ja schon sehr früh straffällig geworden ist, in einem Alter, wo man aber in Deutschland noch nicht bestraft werden kann. Mit 11, 12, 13 Jahren hatte Mehmet damals, er wohnte ja in München, schon über 60 Strafanzeigen und Strafverfahren gegen sich laufen, die allesamt eingestellt wurden, weil er einfach noch nicht schuldfähig war aufgrund seines Alters. Und Mehmet habe ich mehrfach in der Türkei besucht und bin bis heute mit ihm im Kontakt. Auch das ist ein Fall, der mich sicherlich deshalb sehr geprägt hat, weil ich den Fall nicht nur als Verteidiger gesehen habe, sondern auch mir dadurch klar geworden ist, dass junge Menschen frühzeitig Grenzen brauchen. Der Fall Gina-Lisa Lofink, auch den haben wir ja hier bei uns im Podcast mal sehr ausführlich behandelt, sogar über zwei Folgen, ist auch einer der Fälle, wo ich sagen würde, der hat mich geprägt, vom Vorwurf her einer der kleinsten Fälle, die ich je mit hatte. Es ging ja um eine falsche Verdächtigung. Am Ende ist eine kleine Geldstrafe bei rausgekommen, die noch nicht mal im Register der Mandantin stehen würde als alleinige Verurteilung. Und trotzdem hat die ganze Welt in Anführungszeichen über diesen Fall berichtet. Wir hatten teilweise über 80 Journalisten im Gerichtssaal. Reporter aus England haben sich eingeflogen und die Politik war involviert. Am Ende gab es dadurch dann auch das neue Nein heißt Nein Gesetz in Windeseile. Das haben wir dem Fall Lofink zu verdanken. Ich will nicht sagen, da habe ich so ein bisschen den Glauben an das eine oder andere verloren, aber ich habe mich einfach ja seit diesem Prozess darauf eingestellt, dass du in gewissen Konstellationen auch mit der besten Verteidigung nichts ändern kannst. Und auch damit muss man umgehen können. Das ist ja gar nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn da noch die ganze Welt drauf schaut und einige Reporter auch noch meinen, du hättest als Verteidiger Fehler gemacht, du hättest viel zu weit dich aus dem Fenster gelehnt, du hättest viel zu viel öffentliche Interviews gegeben und so weiter. All das wurde mir ja damals vorgeworfen und das hat mich sicherlich auch sehr geprägt, muss ich sagen. Am Ende muss ich sagen, auch wenn es teilweise nicht einfach war, damit umzugehen, hat es mich unheimlich weitergebracht. Das muss ich wirklich sagen. Man überdenkt seinen eigenen Stil, man hinterfragt sich selbst und insofern glaube ich, dass ich da auch einiges wirklich rausgelernt habe. Das war auch sicherlich einer der ganz prägenden Prozesse und davon gibt es natürlich noch ganz viele andere. Ich glaube, ich habe mich da in den 20 Jahren nochmal grundlegend gewandelt, habe Höhen und Tiefen erlebt in alle Richtungen und ich muss auch sagen, das ist auch gut so.
Würdest du denn sagen, der Strafverteidigerberuf hat sich in diesen 20 Jahren, die du jetzt im Business bist, verändert?
Ich würde sagen, ja. Es ist schon so, dass wir immer mehr Anwälte haben, die in die Sparte Strafrecht drängen. Als mein Vater damit ja vor über 50 Jahren aus seiner Sicht angefangen hatte, gab es nur wenige Strafverteidiger und auch nur ganz wenige, die überhaupt deutschlandweit aktiv waren. Das hat sich mittlerweile etwas verändert. Nach wie vor gibt es eigentlich nur, sag ich mal, eine gute Handvoll Strafverteidiger, die so quer durch Deutschland wirklich bekannt sind. Trotzdem versuchen es immer mehr in diesem Bereich und man muss natürlich auch sagen, die Methoden werden da teilweise, ich will nicht sagen unangenehmer, aber es ist schon ein Hauen und Stechen, gerade bei Kollegen, die jetzt frisch im Geschäft sind, da wird schon teilweise mit sehr unschönen Methoden, wie ich das oft aus den Großstädten gerade höre, gearbeitet. Jeder versucht sich unbedingt irgendwie ins Rampenlicht zu bringen und das geht natürlich teilweise, muss man auch so sagen, auf Kosten der Mandanten, gerade wenn sich dann so ein ja noch jüngerer Verteidiger profilieren möchte, wird oftmals für die Galerie verteidigt, dann geht es weniger um die Sache, weniger um den Mandanten, als vielmehr davor, ich sage mal in Anführungszeichen, eine große Show zu produzieren. Also der Kampf im gewissen Bereich wird härter, auch wenn Hans und ich, müssen wir sagen, glücklicherweise davon verschont bleiben, wir merken das gar nicht. Wir haben ja so viele Mandate, die können wir alle selbst gar nicht bearbeiten. Das ist schon eine Luxussituation, die wir haben. Aber das ist das, was ich feststelle. Was ich auch merke, ist, dass natürlich die Berichterstattung in den Medien eine viel schnellere geworden ist. Du hast teilweise aus den Gerichten heraus ja keine Live-Berichterstattung im Sinne von Kameraübertragung wie in den USA, das ist ja in Deutschland verboten, aber da gibt es dann diese Ticker, die teilweise durchlaufen während des Prozesses, wenn der Prozess natürlich von entsprechendem Interesse ist und du hast natürlich auch ganz schnell Meldungen draußen, die du dann hinterher kaum noch korrigieren kannst. Deshalb habe ich auch in vielen Fällen, insbesondere wenn Prominente betroffen sind, dann oft ein Medienrechtler mit im Team, damit du dem Ganzen überhaupt noch einigermaßen Herr werden kannst. Also auch das ist eine Veränderung, dass ja die Berichterstattung gerade durch das Internet heute eine ganz andere ist als noch vor 20 Jahren.
Ja, dann können wir ja auch noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, auf die nächsten 20 Jahre. Ja, ich meine, dein Vater ist ja auch immer noch aktiv.
Mein Vater ist noch aktiv, genau. Ich bin jetzt 48. Ich habe jetzt keinen genauen Plan, ehrlich gesagt, wie lange ich Strafverteidiger sein möchte. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich das noch das eine oder andere Jahr mache. Ich habe allerdings auch den Plan, Simone, die Aktivitäten rund um die Strafverteidigung, die ich ja auch schon seit Jahren mache, Bücher schreiben, Podcasts, wie wir den hier machen, Fernsehserien zu produzieren, dass ich die weiter ausbauen möchte. Tatsächlich mache ich das ja auch gerade mit Hans zusammen. Drehen wir fürs ZDF, auch das hatten wir ja hier schon mal erwähnt, unsere eigene Doku, Advokaten des Bösen, die höchstwahrscheinlich im Herbst schon laufen soll. Da wird es dann wahrscheinlich erstmal 6 Teile geben, wo wir halt eben begleitet werden. Das ist ein Aspekt, den ich sehr spannend finde. Menschen, die halt eben in unserem Beruf nicht so reinschauen können, wirklich noch mehr aufzuklären, was machen wir eigentlich, wie laufen Strafverfahren ab. Das ist ein Auftrag, den ich für mich ganz klar für die nächsten Jahre sehe, und das Medium Fernsehen ist dabei durchaus interessant. Ja, und es gibt noch das ein oder andere Projekt, Stichwort Bücher. Auch da wollte ich eigentlich ein paar Jahre mal eine Pause machen, habe jetzt aber gerade mit dem neuen Buch angefangen. Das ist etwas, was ich mir für die nächsten Jahre auf jeden Fall vorstelle. Also ich möchte auch ehrlich gesagt ein bisschen weniger arbeiten, weil ich halt eben sehr, sehr viel in ganz Deutschland unterwegs bin. Ich mache das auch nach wie vor mit großer Freude. Ich glaube allerdings, dass ich das schon in Kürze etwas runterschrauben werde, und ich möchte mich halt eben mehr auch diesem, ich nenne es immer, dem künstlerischen Bereich widmen, mehr über Strafverteidigung, über Verbrechen berichten. Das ist das, was ich anstrebe für die nächsten Jahre.
Und vom Blick in die Zukunft werfen wir einen weiteren auf deinen Schreibtisch. Ich frage dich mal wieder, welche Akte liegt da aktuell ganz oben auf?
Ganz aktuell ist mein nächster Fall, den ich jetzt verteidige, eine Bande, so ist es jedenfalls angeklagt, eine Diebesbande, die im großen Stil E-Bikes geklaut haben soll. Das läuft gerade im Sauerland, und ja, dann geht es halt eben darum, dass mein Mandant halt eben Mittäter sein soll. Mhm. Das sind mehr oder weniger alles Mitglieder einer größeren Familie, und da bist du natürlich auch schnell möglicherweise mitgezogen. Du verleihst dein Auto, ein anderes Familienmitglied macht etwas mit deinem Auto, und schon heißt es natürlich auch ganz schnell, dass du auch mit drin bist. Ob das so stimmt, müssen wir in dem Fall noch ein bisschen hinterleuchten. Und es ist in dem Fall auch so, dass halt eben nicht meinem Mandanten, aber anderen Angeklagten eine doch recht heftige Körperverletzung vorgeworfen wird. Und zwar soll ein Zeuge, der angeblich diese anderen Mitangeklagten mal angezinkt hat bei der Polizei, der soll zusammengeschlagen worden sein. Und da soll es schon den Plan gegeben haben, so die Anklage, dass man ihn ins Koma prügelt. Man soll ihm die Beine gebrochen haben. Also schon eine ganz heftige Geschichte, gar keine Frage vom Vorwurf her. Da ist es allerdings so, dass da jetzt neue Erkenntnisse frisch in den Prozess eingetroffen sind, nämlich ein rechtsmedizinisches Gutachten, wonach die durchaus heftigen Verletzungen des Opfers wohl gar nicht unbedingt auf dieses Körperverletzungsgeschehen zurückzuführen sein müssen, sondern möglicherweise durch einen Sturz des Opfers erfolgt sind. Also auch da bleibt es auf jeden Fall spannend, und ja, das ist für mich auch das, Simone, was mich jeden Tag wieder reizt an dem Job. Die Bandbreite, die ist so enorm, die wir in diesem Job haben. Es ist immer wieder eine andere Art von Kriminalität. Du gehst mit der Zeit, wir haben immer mehr Taten natürlich, die auch rund ums Internet spielen. Auch das ist übrigens ein Punkt, den ich noch nachtragen kann, der sich verändert hat. Immer mehr Internetstraftaten landen bei uns auf dem Schreibtisch, und das ist ja auch das, was ich besonders reizvoll finde. Nicht, dass diese Taten passieren, sondern dass wir da am Puls der Zeit sind und mitbekommen, wie Kriminalität abläuft, und ja, und natürlich auch dieses Privileg haben, mit den in Anführungszeichen Verbrechern selbst sprechen zu können und dadurch natürlich so tiefgehende Einblicke zu bekommen, wie, glaube ich, sonst kein zweiter.
Und auch in 14 Tagen werden wir hier bei Advokaten des Bösen eine neue Akte öffnen, dann wieder mit Hans Reinhardt. Bis dahin abonniert unseren Podcast gerne, um keine Folge zu verpassen. Außerdem könnt ihr uns auch gerne ein kleines Feedback dalassen oder uns bewerten. Das geht je nach Podcast-Plattform ganz unterschiedlich. Auf Instagram und TikTok findet ihr uns natürlich auch. Und dann sage ich auch schon bis bald, Burkhard. Feier schön dein Jubiläum.
Auf jeden Fall, auf die 20 Jahre werde ich, ich glaube, ich bin in München an dem Tag, werde ich auf jeden Fall anstoßen.
So ist richtig. Tschüss.